Was wussten denn die? Was ging es die an, was für Bilder über den weißen Flecken gehangen hatten?
Sie sollte so sein wie alle anderen und tun, als ob nichts gewesen wäre. Sie wollte nicht sein wie alle anderen, weil sie so taten, als ob nichts gewesen wäre. Sie sollte sich für Männer interessieren. Und genau das tat ich, wenn ich wissen wollte, wie es eigentlich gewesen war und warum.
Wenn ich groß bin, gehe ich fort und werde Matrose und auf gar keinen Fall eine Frau, dachte das Kind.
Tondo, das war nicht Manila. Wieso sagte dieser Junge Tondo und nicht Manila? Ich nehme an, Sie sind sich nicht ganz im Klaren, was das heißt, fuhr der junge Mann fort.
Nur mit schlechten Mädchen macht man schlechte Sachen. Merk dir das und halt die Klappe.
Und die Frauen lassen sich das einfach gefallen? Die machen gar nichts dagegen? Fragt die Vierjährige ungläubig.
Mein Freund Maurice ist nicht sehr freundlich zu Ihnen, sagte er beim ersten Mal. Sie können das wohl nicht verstehen. Er hat die Lager gesehen, wissen Sie? Das kann er nicht vergessen. Jedenfalls nicht so schnell.
Man hätte sich nur zu ducken und ihm zu schmeicheln brauchen, um etwas bei ihm zu erreichen. Man hätte ihn mit der Illusion, er habe das Sagen an der Nase herumführen können. Man hätte sich nur auf das Beschönigen und Lügen einlassen müssen. Aber das, genau das, ging nicht.
Er sah sie an und schluckte. Und in seinem leicht flackernden Blick sah sie etwas, was sie noch nie in Heinrichs Gesicht gesehen hatte und was sie über die Maßen erschreckte. Angst.
»Lass das«, sagte die Mutter. »Wie oft hab ich dir gesagt, dass die Milch aus dem Stängel scheußliche Flecke gibt?«
Vater nannte Onkel Arnulf manchmal eine verkrachte Existenz und einen verlotterten Komödianten. Er konnte ihm offenbar nicht verzeihen, dass er sich nach einem Weihnachtsessen in wohlgesetzten Worten für das Essen bedankt hatte. In wohlgesetzten Worten, die ganz unüberhörbar eine politische Rede parodierten und ganz unüberhörbar eine solche des Ministerpräsidenten.
»Ich habe eine Meinung, damit ich eine Meinung habe. Aber ich habe keinesfalls eine Meinung, damit ich sie in der Schule habe, verstehst du? Das sind eben die Spielregeln.«
»Nein«, sagt er, »das verstehe ich nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Entweder hat man eine Meinung, dann läuft man auch damit herum, oder man hat keine. Was soll der Quatsch?«
Die Anna sah ihn sich an. Sie sagte nichts. Niemand erwartete, dass sie etwas sagte. Die Anna sagte fast nie etwas, schon gar nicht einfach so.
»Wenn du nicht sagst, wer es war, schlag ich dich krumm und lahm. Ausgerechnet mir muss sowas passieren. Da hat man auf alles verzichtet, der Kinder wegen, und dann das. Nie bin ich weggegangen abends, nie habe ich an mich gedacht, immer alles für die Kinder. Und das ist der Dank? Noch keine 14 Jahre alt und schwanger.«
So war es am Anfang manchmal noch, selten genug, dass die neuen Bilder aus der Gegenwart durch die erinnerten Bilder gingen, Personen neu besetzt wurden und doch noch etwas scheinbar Stimmiges dabei herauskam. Und dann rissen die Sätze immer mehr ab, trieben auseinander, bildeten kleine, weit verstreute Inseln auf einem farblosen Schweigen, das sie immer weiter auseinandertrieb.
Naja, vielleicht auch mehr aus Wunderfitz, wie die Ketterbass sagte, um herauszufinden, wie die Babette es getroffen habe auf dem Bleicherhof.
»Seit gestern ist mir meine Meinung abhanden gekommen.«
Heinrich war nicht der Mann, der sich den Mund verbrannte, wenn ein gutes Geschäft zu machen war. Und mit den Nazis waren gute Geschäfte zu machen. Und niemand hatte je gefragt, solange die Geschäfte gut gingen, auf wessen Kosten die Geschäfte gut gingen.
So einfach war das auf einmal.
»Woher wissen Sie das?« fragt er mit der Stimme, die er von vielen Konferenzen her an sich so gut kannte, über die er plötzlich wieder voll verfügte. Der junge Mann lächelte peinlich berührt. »Lassen wir das«, sagte er schließlich.
»Aber wissen Sie, meine Mutter wirft einen langen Schatten über dieses Haus.« »Tja, so muss man wohl sagen.«
Aber warum muss man vor etwas Angst haben, was doch gar keinen Sinn mehr hat? Ja, warum muss man Angst haben vor etwas, das gar keinen Sinn mehr hat? Warum eigentlich?
Ihr Carlos hätte sie geliebt. Mir graut vor dem Gedanken, einsam und allein, auf einem Thron allein zu sein. Ich bin allein.
Alle Deutschen, mit denen man spricht, sind vollkommen ahnungslos, sagte er gepresst. Keiner hat etwas gesehen, keiner hat etwas gehört, keiner hat etwas gefragt, geschweige denn etwas gewusst. Aber sie, sie habe ich für zu intelligent gehalten, um sich derart dumm zu stellen. Er drehte sich um und ging, ohne ein weiteres Wort, aus der Küche. Das saß.
»Wie redest du denn daher?« rief die Mutter ärgerlich. »Dafür hat sie der eigene Vater erst mal aus dem Haus geworfen und dann musste Taglöhnern gehen bei der eigenen Brüder und sich von der Schwägerinnen sagen lassen, was für ein Saumensch sie sei, dass es mit jedem hätt und die Edith, die war auch immer jedem bloß im Weg.«
»Dann können wir ja gehen«, sagte er schließlich. Er hörte den Worten des jungen Mannes mit aufgerissenem Mund zu. »Gehen! Was meinen Sie damit?« »Beruhigen Sie sich. Ich werde Ihnen ja alles erklären.«
»Wenn ich das Buch verstecke, kann Mama nicht rechtzeitig gehen. Vielleicht, wenn sie nicht rechtzeitig geht, dass sie dann überhaupt nicht geht. Es wäre das Beste, wenn Mama nicht geht.«
An diesem Vormittag sah ich zum ersten Mal Juden an der Rampe warten, sah, wie sie vor Durst schreiend aus dem Viehwagen in die Peitschen der wartenden SS-Männer fielen, sah den Stacheldraht und die Wachtürme, sah die Öfen und die Hunde und die Gesichter, die kahlgeschorenen Köpfe, die Schädel, an denen die ausgehungerte leere Haut klebte, die fiebrigen, starren Augen, die nichts mehr wahrnehmen konnten, starrten sie an.
»Du hast dich so nachlässig in meinen großen Ateliersessel gelehnt und gesagt, die öffentliche Meinung, was ist das anderes als ein Instrument, auf dem man spielt? Das mag für einen Politiker angehen, aber wenn ich darüber nachdenke, gefällt mir auch für einen Politiker dieser Satz nicht so recht. Ihr seht euch dabei so unbedingt als die Täter, die anderen sind anonyme Manövriermasse. Besonders demokratisch kann ich diese Einstellung nicht finden.« Sag jetzt nicht wieder, für die Tochter eines Politikers hast du erstaunlich naive Ansichten vom politischen Geschäft. Darin magst du ja recht haben.
Da braucht's immer noch ein Mannsbild dazu und der will's dann hinterher nicht gewesen sein. Merk dir das. Die laufen weg wie die Sau vom Trog, wenn sie genug Fresse hat. Und so ein Mädle kann sehen, wo's bleibt. Das hat eine Kind am Hals und kein Mord dazu.
Wie bitte soll man Millionen Menschen umbringen? Tagsüber, wenn sie im Haus herumwirtschaftete, war sie sich sicher, dass das ganz und gar unmöglich war. Aber nachts ließ es ihr keine Ruhe. Sie waren schnell gewesen mit dem Hinrichten. Zwei polnische Fremdarbeiter hatten sie wegen eines gestohlenen Huhns aufgehängt. Die Burschen hatten bloß Hunger gehabt. Die Juden waren verschwunden. Nach Osten, hieß es. Mehr hatte man nicht erfahren. Mehr hatte man nicht erfahren wollen.
»Ist ja schon gut«, sagt sie, während der Hinkende nur stumm die Achseln zuckt und im Esszimmer verschwindet. »Ist ja schon gut. Ich mach das schon. Was hast du denn, Kind? Was ist denn bloß los mit dir?« »Nichts«, sage ich. »Nichts.«
»Sie arbeiten freiwillig 14 Stunden«, Sie haben bis dahin ein halbes Dutzend Geschwister, 5 eigene Kinder, Großeltern, eine Unzahl von Onkeln und Tanten mit unabsehbar vielen Kindern. Man lebt vom Abfall und von Ihnen. Also arbeiten Sie 14 Stunden, freiwillig. Sie leben nicht mehr, Sie arbeiten. Sie wissen, was auf dem Spiel steht.
Das Kind vergaß die klebrigen Finger und die Sonntagsschürze und musste darüber nachdenken, warum eine Frau ohne einen Mann nichts wert war.
»Ein Massengrab haben sie geöffnet, furchtbar. Alle einfach nackt übereinander geschmissen. Und das Schlimmste war, sie waren alle unglaublich mager. Ich habe nicht gewusst, dass man so abmagern kann. Man hat sie richtig verhungern lassen. und dann die Baracken. Dutzende von Menschen in einem Raum auf Pritschen. Das ist jetzt alles leer. Aber es stinkt immer noch. Das ist so ein besonderer Geruch, Menschengeruch, Leichengestank und Desinfektionsmittel. Es wird mir schlecht, wenn ich bloß daran denke. Ich kann einfach nicht mehr schlafen seither. Immer sehe ich diese kahlrasierten, zähnebleckenden Schädel.
Sie werden mich verhören über unsere Zweigstelle in Schlesien, warum wir KZ-Häftlinge eingestellt hatten, unsere Verbindung zur SS, über unsere Fremdarbeiter hier am Ort und wie sie umgekommen sind.
Dass die Frau ein Kind im Bauch hatte, war klar, nur wie es da hineingekommen war, war nicht klar. Dass es mit dem Matthijs, der schlecht rasiert im Unterhemd am Tisch saß, zu tun hatte, war allerdings auch klar.
Zunächst einmal scheint es für alle, auch für Kinder, bereits ganz selbstverständlich zu sein, dass man anders redet, als man handelt. Dass man in Mikrofone sowieso ganz anders hineinredet, als man in Wirklichkeit handelt. Es steigt in mir der Verdacht auf, dass das Handeln vielleicht sogar davon bestimmt ist, darauf gerichtet ist, den Platz am Mikrofon zu behalten.
»Was kann man da machen? Später, meine ich?« fragte er gar nicht mehr laut.
»Nichts«, sagte der junge Mann, stand auf und ging zum Fenster. »Nichts«, sagte er noch einmal und wandte sich um.
Da sah sie mich aber vollkommen verständnislos, sogar geradezu misstrauisch an. »Von wem sprechen Sie?« fragte sie schnippisch. »Nun, von dem Bild der Dame da, in Rosa, in meinem Zimmer«, habe ich gesagt. Da warf sie den Kopf zurück und lachte schallend. »Ach so«, sagte sie offensichtlich erleichtert, »du liebe Güte, nein, nein, das ist noch von früher, das hat nichts mit uns zu tun.«
Hinter dem Kirchturm zogen sich Wiesen und Wälder über niedrige Hügel, die von hier oben wie eine große Ebene aussahen, aus der dann schließlich die Berge der Alp aufstiegen, dunkel, schwer und wolkenverhangen.
Der Blutgeruch, der aus dem Schatten der Väter aufsteigt, der beißende Brandgeruch. Aufgewachsen zwischen den abgebrannten Häusern, den ausgebrannten großen Worten einer verkohlten Geschichte, die man mühsam unter den Trümmern hervorklauben und misstrauisch abklopfen muss. Sie musste wissen, was das ist, ein Nazi. Sie musste wissen, warum ihr Vater ein Nazi gewesen ist. Seine Ohrfeigen halfen ihm nichts. Er hat nie begriffen, dass sie es wissen musste. Weil sie wissen musste, ob sie selber hätte einer gewesen sein können.
Das Handtuch. Das Handtuch des Mädchens. Das fischige Sofa-Handtuch, das eigentlich gar nicht dem Mädchen, sondern dem Hinkenden gehört, mit dem der Hinkende sich abwischt.
Aber kaum, dass der Farbakkord anklingt und widerhallt, so ist er auch schon verklungen, verhallt und verloren. Die Mutter stolpert in ihre Sätze hinein und wieder heraus.
Der Alber musste eine Fuhre Kies bis zur Kirche nach Schopfingen fahren und abladen und hatte versprochen, sie mitzunehmen. Sie saßen zusammengedrängt auf dem Kutschbock, die Mutter, der Alber und das Kind. Es war eng und unbequem. Man wurde gehörig durchgeschüttelt. Und doch war es viel interessanter, als Schritt für Schritt die Steigung nach Schopfingen hochzulaufen. Ein Baum nach dem anderen am Straßenrand schaukelte vorüber, während man still und eingeklemmt zwischen den Erwachsenen saß.
Die kreatürliche Angst des Tieres, das die tödliche Gefahr wittert, schlug ihm aus den Gesichtern entgegen und brachte ihn zum Verstummen.
Und dann kam er, der Fürchterliche, der, wie sie mir sagten, mein Vater war. Kahlgeschoren, abgemagert, verbissen, in verdreckten, geflickten Stiefeln. Er bestimmte jetzt alles. Er bestimmte jetzt alles allein.
Sie hatte ja nicht einmal wissen wollen, wohin die Verschwundenen verschwunden waren und auf welche Weise.
Das Kind sah das Bild vor dem Fenster und sah es nicht. Es sah darüber hin, wie man über das Tägliche und Gewohnte hinsieht, und dachte, nie mehr wird er über ein Feld gehen.
Und sie fragen niemals, woher es kommt. Es ist ihnen vollkommen gleichgültig, ob es Abfall ist oder etwas Gestohlenes. Sie stellen sich eine solche Frage einfach nicht. Es gibt überhaupt Fragen, die sie sich nicht stellen. Zum Beispiel, warum das Fleisch und der Reis immer teurer werden, seit es die Fabrik gibt.
Als das Kind das Gesicht der Anna sah, dachte es nur, der Wilhelm oder der Christel? Der Christel, sagte die Anna. Sonst sagte sie nichts, nur der Christel.
Vergiss nicht, ich war erst 12 Jahre alt und wurde in dem Glauben gehalten, es habe sich um einen tragischen Unfall gehandelt. Vielleicht wollte ich in dem Glauben bleiben und möchte es immer noch. Das kann ja sein. So einfach ist es nicht. Er war ja mein Vater.
Komm schon, du miese kleine Nutte. Mach schon, ruft der Hinkende. Ich weiß doch genau, dass du darauf scharf bist, noch mehr als ich. Ohne dich wäre ich ja gar nicht so. Du bist schuld, du ganz allein. Wer denn sonst? Wer bringt mich denn so weit?
Tondo. Er war sicher, dass er das schon einmal gehört hatte, aber es fiel ihm nicht mehr ein, in welchem Zusammenhang. Tondo. Klang nach Afrika. In der Nähe von Manila, half ihm der junge Mann. Richtig. Hättest du alles klar.
Astern im Frost von Anne Birk.
Die Mutter lehnte einen Augenblick gegen den Türpfosten, die Hand, die den Umschlag mit der Rechnung hielt, zitterte leicht.
Haben früher unsere Söhne auf dem Felde der Ehre ruhmvoll ihr Leben gelassen, so haben diese ihr Leben gelassen auf dem Felde des Fortschritts, der uns allen dient. Wir wollen jedem Einzelnen von den 80.000 Opfern ein ehrendes Andenken bewahren.
Heute noch hoch auf stolzen Rossen, morgen durch die Brust geschossen, ging es dem Kind durch den Kopf.
Heinrich Schneider tat jetzt etwas, was er seit Menschengedenken nicht getan hatte und worüber sie völlig außer Fassung kam. Er schrie sie an. Begreifst du denn nicht, dass wir 12 Jahre lang von verrückten Kriminellen regiert worden sind, die jeden Paragraphen so formuliert haben, dass er ihnen in ihre rassistischen, ausrottungswürdigen Hirngespinste gepasst hat? Begreifst du denn nicht, dass wir, die braven, gesetzestreuen Bürger, jetzt mit ihnen im Gestrüpp ihrer Paragraphen hängen wie die Fliege im Netz der Giftspinne?
Mein Lieber, sage ich, wir sind ja in der Schule. Hier trage ich keinesfalls meine Meinung, wie du siehst. Hier trage ich schwarz-weiß kariertes.
Das verstehe ich nicht, sagt der Junge. Ich denke, Sie haben eine Meinung.
Das schon, antworte ich. Die habe ich aber zu Hause gelassen.
Da war sie überrascht. Sie hatte fest damit gerechnet, dass die Anna einer solchen Versuchung einfach nicht widerstehen konnte. Niemand konnte einer solchen Versuchung widerstehen.
Wir Frauen sind seit den Zeiten des Paradieses verflucht. Weißt, die Erde ist ein Jammertal und damit es so bleibt, heißt es, und er soll dein Herr sein. Gerecht ist das aber nicht, sagte das Kind nach einiger Zeit, nachdem es über die Geschichte mit dem Apfel, der Schlange, dem Baum der Erkenntnis und Adam und dem lieben Gott nachgedacht hatte.
Der deutsche Soldat war anständig. Die SS, ja, die. Wir waren die Wehrmacht, sagte der Vater.
Das mit den Juden, das haben wir nicht gewusst. Das ist Propaganda. So viele Juden gab's bei uns gar nicht.
Sie wusste nicht, ob sie wirklich nichts gewusst hatten. Sie wusste nur genau, dass sie nichts davon wissen wollten.
Oh, Maria, voll der Gnaden. Hilf, dass der Hinkende mich in Ruhe lässt. Die du gebenedeit bist unter den Weibern. Mach, dass es nicht wahr ist. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mach, dass ich an der Brücke vorbeikomme und nicht hinunterspringen muss.
Der junge Mann schüttelte den Kopf. Sie waren einmal Direktor Albert Josef Bauer, mein Bester. Sie waren es.
Sie wollte das alles so schnell wie möglich vergessen. Aber es nagte an ihr. Und es gab Leute, denen sie das einfach zutraute. Von denen man wusste, die wären bei jeder Schweinerei dabei.
Der Putz fiel bei manchen vom Giebel und die Farbe an Fenster und Türen war schon stark abgeblättert. »Arme Gegend, steinige Äcker«, sagte die Mutter kurz. »Leicht wird's es nicht an die Babette hier oben, aber sie kann froh sein, dass er sie überhaupt genommen hat mit dem Kind.«
Wieder trampelten die Stiefel durchs Haus, brüllten unverständliche Kommandos herum. Die Stiefel waren andere. Die Arbeit war die gleiche.
Wenn man das Gartentor aufmachte, konnte man noch nichts wissen. Sobald man aber im Flur stand, wusste man alles. Als wäre man dabei gewesen. Manchmal, an besonderen Tagen, wusste man schon vor der geschlossenen Haustüre, was geschehen war. So wie man manchmal vor der geschlossenen Haustüre anderer Leute schon weiß, dass sie heute nicht da sind, bevor man klingelt.
Sonnenwirbel, sagt man hier dazu. Nur der Lehrer in der Schule behauptet, es heiße Löwenzahn. Das Kind strich mit dem Finger über die dicht stehenden Blütenblätter und stellte befriedigt fest, dass sie wirklich eine Spirale bildeten und wie ein wirbelndes Rad aussahen.
»Ah, sieh an, die Neue«, sagte sie langsam und übermäßig laut. Sie starrte mich zuerst abschätzig an, von oben bis unten. Dann lachte sie hysterisch auf und meinte, »typisch mein Vater, schlicht und treu deutsch und mit gebärfreudigem Becken, was? Genau sein Geschmack, Herbert hat recht. Wir müssen uns auf unsere Arisierung gefasst machen.« »Hat sie das wirklich gesagt?« »Ja, das hat sie wirklich gesagt.«
Wahrscheinlich haben sie nie mit einem einzigen Gedanken daran gedacht, sie könnten irgendwo anders auf dieser Welt wiedergeboren werden. Und sehen Sie, genau das steht ihnen bevor.
Sie sagte der Anna nicht, was sie hätte sagen wollen. Was heißt hier denen? Wir waren schließlich auch in der Partei.
»Nein, gerecht ist's nicht«, sagte die Mutter nach einer langen Pause müde. »Aber was ist ja gerecht auf der Welt?«
»O Maria, hilf! Hilf!«
»Ja«, sagte der junge Mann, »ich habe mir schon gedacht, dass Sie jetzt mit Vorschlägen kommen. Jetzt, wo es zu spät ist.«
Sie sah die Anna an. Die Anna nickte. »Jetzt wusste ich Bescheid. Und du?« »Du weißt jetzt auch Bescheid. Das ist alles.«